Willkommen, meine Damen und Herren, zum Podcast Männergesundheit
ist auch Frauensache
mit
Marion Urich-Lammersen
und Burkhard Birke. Unser Thema heute, das ist Gewalterfahrung von Jungen und Männern und die Folgen für ihre Gesundheit, was der Gegenstand des 6. Männergesundheitsberichtes ist. Professor Martin Dinges, warum ist Gewalterfahrung bei Männern so ein Thema? Alles redet immer von Gewalt gegen Frauen. Warum ist das ein Thema?
Sie haben die Antwort schon gegeben. Es ist eigentlich ja kein Thema bisher. Und wir sind gerade dabei, zu versuchen, es zu einem Thema zu machen. Es ist wenig Thema, weil die Frauenbewegung völlig zu Recht die Gewalt gegen Frauen politisiert hat. Und das ist Gott sei Dank ja in der Politik auch angekommen. Aber dabei ist der Eindruck entstanden, dass Männer fast immer die Täter, Frauen meistens die Opfer sind. Und das ist einer der Gründe, warum es gesellschaftlich so schwierig ist, die Verletzbarkeit von Männern und deren Gewalterfahrung zu einem Thema zu machen, obwohl es dringend geboten wäre, das nun in den Geschlechterdiskurs und in die Geschlechterpolitik einzubringen.
Sagt Martin Dinges, er ist Professor für Neuere Geschichte und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates der Stiftung Männergesundheit. Aber wir haben auch noch einen weiteren Gast, nämlich Brigitta Stricher, sie ist Professorin für Psychologie und Führungswissenschaften. Frau Professor Stricher, das Thema Gewalt gegen Männer, wie kann man das charakterisieren? Wie manifestiert sich das und ist die Inzidenz höher als bei Frauen?
Ja, in einigen Bereichen, und ich greife jetzt gleich mal einen Bereich heraus, für den ich Expertin bin. Es gibt also Tätigkeitsfelder, und dazu zählt auch die Polizei, in denen arbeiten eben ganz besonders viele Männer. Und das heißt, wir haben Organisationen, in denen ist dieser hohe Männeranteil. Und in diesen Organisationen werden die Handelnden eben halt auch selbst zum Opfer von Gewalt. Und deswegen könnte man sich nun bereichsspezifisch diese Organisation näher anschauen. Welche Erfahrungen machen denn die Polizisten, wenn sie überwiegend, und das weiß man, von Männern angegriffen werden?
Aber es gibt ja auch Polizistinnen. Fühlen die Männer, also die Polizisten, sich denn auch verantwortlich für die Polizistinnen, wenn diese angegriffen werden?
Ja, das ist so ein bisschen diese Beschützerrolle, auf die Sie jetzt gerade anspielen. Das erleben wir schon, wenn zum Beispiel eine kleinere, zierliche Frau in der Bereitschaftspolizei arbeitet. Dann haben die Polizisten oft die Sorge, dass diese vielleicht von außen als schwaches Glied wahrgenommen werden könnte und sich dann die Aggression besonders gegen sie richten. Und in diesem Fall ist es so, dass die Polizisten dann auch meinen, diese Polizistin beschützen zu müssen. Aber um es auch mal deutlich hervorzuheben, es gibt in der Polizei sehr viele Frauen, die sind ziemlich tough und stark. Also ob wir da die geschlechtsspezifische Unterscheidung zwischen stark und schwach nicht manchmal zu stark übertreiben, sei hier an dieser Stelle einfach nur mal angemerkt.
Das grobe Thema ist ja hier Gewalt, Gewalterfahrungen. Ich glaube, es ist wissenschaftlich immer sauber, Martin Dinges, eine Definition zu geben. Wie definiert man denn genau Gewalt im Gegensatz zu reiner Aggression zum Beispiel?
Ja, das ist sehr schwierig. Es gibt naheliegende Definitionen, die sich im Wesentlichen auf die physische Gewalt, also einer anderen Person etwas zuzufügen gegen ihren Willen, das ihr Schmerz bereitet, das wäre so eine Minimaldefinition, die man dort annehmen kann. Aber es ist sehr wichtig, sich klarzumachen, dass Gewalt ja in sehr viel mehr Formen auftritt. Also die sexuelle Gewalt hat die Frauenbewegung besonders stark gemacht, aus guten Gründen. Die psychische Gewalt gibt es, also das Niedermachen von anderen. Und es gibt gerade im Umgang mit Kindern und dort auch sehr wichtig die Vernachlässigung einfach, auch als eine Gewaltform. Und wir haben in dem Bericht, ich denke, gut daran getan, alle Autoren zu bitten, selber am Anfang ihres Berichtes zu sagen, was sie für einen Gewaltbegriff haben. Denn es macht auch Sinn, je nach Feld den einen oder weniger, also den einen oder anderen, einen engeren oder einen weiteren Gewaltbegriff zu verwenden. Und dann kann der Leser oder die Leserin auch sofort entscheiden, aber da fehlt mir doch was ganz Wichtiges in dem Bericht, oder mit nachvollziehen, warum hat der oder die Autorin denn in dem Fall nur oder über so viele Arten von Gewalt oder über nur eben physische Gewalt gesprochen.
Verbale Gewalt gehört ja auch dazu. Und Herr Dinges hat schon gesagt, früh anfangen, also bei den Kindern auch. Müsste man denn in der Bildung, im Bildungsbereich und in der Ausbildung bei der Polizei das Thema nicht vertiefen?
Das Thema Kommunikation, die Frage, welche verbalen Umgangsformen haben wir, finde ich sehr wichtig. Es stellt sich für mich die Frage, wie können Polizisten eben lernen, dass sie auch durch verbale Kommunikation Gewalt ausüben können, zum Beispiel indem sie die andere Seite dadurch auch kränken. Und ich glaube, dass die Sensibilität dafür, was Polizisten mit Worten anrichten können, sehr früh vermittelt werden muss. Grundsätzlich fängt das ja auch schon in der Erziehung an. Schon Jungen müssten merken, dass sie nicht nur durch körperliche Gewalt Schaden hervorrufen können. Auch Worte können verletzen und das kann auf der anderen Seite hinterher im beruflichen Kontext eine Rechtfertigung dafür sein, dass man gewalttätig wird.
Worte, vor allen Dingen auch in den sozialen Medien. Martin Dinges, Cybermobbing spielt eine immer größere Rolle. Ist das ein Bereich, wo Jungen oder junge Männer eher betroffen sind als Frauen? Und welche sind die anderen Bereiche, wo man sagen kann, Gewalterfahrungen von Männern sind eigentlich viel schlimmer als die von Mädchen und jungen Frauen?
Also Gewalterfahrungen sind nie schlimmer oder weniger schlimm, je nach Geschlecht, dass eine Gewalterfahrung abbekommt, wenn ich das mal so salopp ausdrücken darf. Es gibt Bereiche, in denen sind die Betroffenheiten von Gewalt sehr ähnlich. Also Cybermobbing und Mobbing ist so ein Beispiel. Sie haben das gerade genannt. Ich fand ganz interessant, dass die Spezialistin, die heute dazu vorgetragen hat, uns gezeigt hat, dass für die über 18- bis 24-jährigen Männer erstaunlicherweise dann mehr Gewalterfahrungen dort vorkommen als bei Frauen. Aber das möchte ich jetzt auch nicht übertreiben. Es ist nur interessant, dass diese Umgangsformen mit dem Medium da Leuten Gewalt zuzumuten, dass sich das offenbar auch in das frühere Erwachsenenalter hinein weiterentwickelt. Ansonsten, wenn Sie nach Bereichen fragen, wo Jungen einfach mehr Gewalt abbekommen, dann ist das in der Familie der Fall, weil erfreulicherweise seit den 90er Jahren die Mädchen dort weniger geschlagen werden. Es ist im Bereich der Kirchen eindeutig so, also dass die Jungen dort sehr viel mehr betroffen sind, übrigens auch von sexueller Gewalt.
Kann man da Prozentzahlen nennen?
Ja, kann man. Also die im Bereich der katholischen Kirche sind es, glaube ich, 3/4 sind Jungen. Im Bereich der evangelischen Kirche ist es eher, sind es nur 2/3, aber es heißt schon nur. Also da ist es etwas gemischter, aber ich bin mir nicht ganz, ganz sicher. Die Zahlen müsste man nochmal im Bericht kurz nachlesen, aber ungefähr so ist das Verhältnis. Es gibt weitere Bereiche. Im Sport, interessanterweise, kriegen Jungen mehr ab als Mädchen, also Jungen und Jugendliche natürlich jeweils. Und insbesondere gibt es ja eine ganze Reihe von Berufen, die eben vorzugsweise von Männern ausgeübt werden, die sogenannten Blaulichtberufe. Wir haben mit Frau Sticher ja eine Spezialistin dafür hier. Da trifft es natürlich hauptsächlich Männer, weil zu 80-90% diejenigen, die da also gewissermaßen an der Front der Auseinandersetzung stehen, Männer sind. Das gilt natürlich auch fürs Militär. Und bei den Wohnungslosen, da sind sowieso 80-90% sind Männer und da gibt es ja auch etliches an Gewalt. Und übrigens auch bei Flüchtlingen sind auch die Männer diejenigen, die mehr Gewalt abbekommen. Man muss allerdings auch in allen diesen Bereichen sagen, dass nicht selten eben auch Männer die Gewalt Täter sind, aber das ändert ja nichts daran, dass der Blick auf die männlichen Gewaltopfer auch wichtig bleibt, wer immer die Täter sind.
Sie hören den Podcast Männergesundheit?
Ist auch Frauensache.
Marion, ist auch Frauensache?
Ja, welche Überraschung liefert der 6. Männergesundheitsbericht aus Ihrer Sicht?
Also zum einen finde ich es erstmal wirklich gut, dass in dem Buch so verschiedene Aspekte der Gewalterfahrung über die gesamte Biografie hinweg und in so vielen verschiedenen Bereichen analysiert werden. Und ich denke auch, das macht das Buch aus meiner Sicht sehr lesenswert und fördert auch den Prozess der Sensibilisierung. Wenn man das Buch liest, merkt man, das Thema Männer und Gewalt ist wichtig und wir alle sollten uns damit sehr viel intensiver beschäftigen. Ich möchte mal ganz kurz erzählen, was meine eigenen Erfahrungen sind zu diesem Prozess der Veränderung. Ich habe vor 20 Jahren als Professorin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht eine erste Podiumsdiskussion durchgeführt zum Thema Gewalt gegen Männer. Da bin ich zunächst ziemlich angefeindet worden, und zwar von Frauen, die mir vorgeworfen haben, ich würde der Initiative der Bekämpfung der häuslichen Gewalt, also vor allem Gewalt von Männern gegen Frauen, die behindern oder untergraben. Mein Anliegen aber war schon damals zu zeigen, dass in unserer Gesellschaft Männer, wenn sie Gewaltopfer sind, den gleichen Schutz benötigen wie Frauen. Und natürlich gerade, wenn wir auf die Polizei schauen, kann diese nicht die Männer als zu Schützende außen vor lassen. Inzwischen ist klar, Gewalt ist für jeden schlimm. Ich glaube, heute würden wir das nicht mehr so kritisieren, oder es würde mir nicht mehr passieren, wenn ich nochmals eine Podiumsdiskussion zu diesem Thema Gewalt gegen Männer anbieten würde. Also ich denke, daran kann man deutlich machen, dass sich heute einiges verändert hat.
Wer Gewalt sät, erntet Gewalt, heißt es ja in der Bibel. Kann man das auch auf die Polizei anwenden? Sie haben sich ja speziell mit diesem Thema befasst. Es gibt ja den Bullen, den harten Cop, wie die Amerikaner sagen würden, und dann gibt es den Freund und Helfer. Inwieweit spielt hier Provokation auch eine Rolle?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn wir uns die Forschung anschauen, dann zeigt die, dass Polizisten, wenn sie angegriffen werden, sehr häufig oder überwiegend von Männern angegriffen werden. Und dieser Angriff richtet sich aber häufig nicht direkt an die Polizisten, sondern entsteht im Zusammenhang mit einer Interaktion. Und zwar ist es häufig zuerst die Art und Weise, wie die Polizei, ihr Auftreten, verbal und nonverbal wahrgenommen wird. Und das löst beim Gegenüber dann Aggression aus. Und daraus leiten wir auch gerade in der Polizeipsychologie die wichtige Forderung nach professionellem Handeln ab. Dass sie sagen, Polizisten müssen, wenn sie auftreten, ein kommunikatives Angebot machen. Sie müssen ihr Verhalten erklären. Sie müssen den anderen sagen, warum sie was tun, um damit eben auch die Grundlage zu entziehen, dass das Gegenüber sich angegriffen fühlt und legitimiert sieht, um dann die Polizisten anzugreifen. Das heißt, das ist etwas, was man lernen muss, die gerade Polizisten, die Situation runterzufahren, zu deeskalieren.
Herr Dinges, ich habe eine Frage. Welche Unterschiede in der Art des Erlebens gibt es bei jungen Opfern und bei älteren Opfern?
Welche Unterschiede im Erleben? Also zunächst haben wir mal das Problem, dass Jungen lernen, dass Gewalt normal ist in der Erziehung und vielen anderen Fällen. Und deswegen über einen Teil der Gewalt überhaupt nicht, den ich als Gewalt wahrnehme. Dann gibt es einen mittleren Bereich, der kann wahrgenommen werden. Und es gibt den Bereich der besonders schambesetzten Gewalt. Der wird am wenigsten gewissermaßen mitgeteilt und kommuniziert, weil er so schwer belastend ist. Wenn Sie jetzt nach Lebensaltersgruppen fragen, dann ist sehr naheliegend zu sagen, dass es am schwierigsten ist, und das weiß man auch, sich zu offenbaren über die Formen der Gewalterfahrung in der Kindheit. Und das belastet dann Jungen und Männer manchmal ihr ganzes Leben, bis sie dann mit 50, 60 oder wenn sie Glück haben, schon zwischen 20 und 30 mit einer Partnerin auf den Punkt kommen, dass sie merken, sie können gar nicht mit der irgendwie gut umgehen und dann sich psychologische Hilfe besorgen. Das heißt, wir haben eine frühe Gewalterfahrung, die sich so abkapseln kann, dass sie dann im ganzen Leben erst nicht geäußert wird und dann erst sehr spät rauskommt. Und diese Gewalterfahrungen, die werden natürlich anders erlebt als schwere Ruppigkeiten oder aber auch Gewalttätigkeiten im Erwachsenenleben, in denen man ja schon eher in einer Verfassung ist, das auch zu verarbeiten, auch wenn manches im Männlichkeitsbild auch da noch Schwierigkeiten machen kann, zuzugeben, dass man gewissermaßen Opfer von Gewalt eines anderen geworden ist. Denn zuzugeben, dass man Opfer ist, das passt generell nicht so sehr gut zu einem zumindest traditionell geprägten Männlichkeitsbild. Also es gibt in den unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Chancen, sich zu offenbaren. Und je nach Gewaltarten ist es auch leichter oder weniger geleicht. Aber ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus dem Bereich der Partnerschaftsgewalt. wo ja anscheinend immer noch der Eindruck verbreitet wird, es gäbe dort fast nur Männer als Täter und Frauen als Opfer. Wir wissen seit langem, seit den 80er Jahren schon aus den amerikanischen Studien, dass es so nicht ist, sondern dass es sich da um spiralförmige Gewaltexzesse handelt, also wo man gegenseitig sich hochschaukelt.
Das heißt, dass durchaus teilweise mehr Männer Opfer von häuslicher Gewalt sind als Frauen?
Das heißt es nicht, sondern es heißt, dass Männer auch Opfer von häuslicher Gewalt sind, nicht zuletzt sogar von sexueller Gewalt, aber auch von schwerer physischer Gewalt und keineswegs Frauen nur zurückschlagen. Auch das sind so Mythen aus diesem Bereich, sondern es gibt eben dort, je nach Gewaltarten, nennen Männer 20-40% in den letzten 12 Monaten, und bei den Lebenszeitprävalenzen ist es die Hälfte der Männer, die also Partnerschaftsgewalt berichtet. Mit anderen Worten, auch hier gibt es wieder eine Schambesetztheit, dass die gewaltaktive Person, wenn man denn als Mann etwas meldet, eine Frau ist. Und bis vor 10 Jahren war es noch außerordentlich schwierig, damit bei der Polizei aufzutauchen, denn dann kam die erste Frage, können Sie sich denn nicht verteidigen? Oder mit anderen Worten, sind Sie eigentlich kein richtiger Mann? Da hat sich auch im Bereich der Polizei manches getan, aber das können Sie vielleicht noch besser berichten. Aber es ist da auch natürlich eine Schamschwelle, als Mann zuzugeben, dass man Gewalt von einer Frau erfahren hat.
Das ist die Frage an die Professorin für Psychologie, das Männlichkeitsbild. Wir haben auch gehört, dass Jungen bis zum 11. Lebensjahr so häufig weinen wie Mädchen und danach nicht mehr. Also Indianer kennt keinen Schmerz, du darfst nicht heulen wie ein Mädchen. Was muss sich da ändern oder was machen wir da falsch in der Gesellschaft?
Ja, vielleicht sollte man jetzt aber erstmal betonen, dass sich bereits schon ziemlich viel verändert hat. Also wenn Sie zum Beispiel mal Männer in der Öffentlichkeit beobachten, gehen Sie auf Spielplätze und dann sehen Sie inzwischen auch sehr viele Väter, die dort sitzen. Auch in meinem Umfeld erlebe ich immer stärker, dass Männer sich intensiv in die Kindererziehung einbringen. Und dadurch lernen sie aus meiner Sicht auch ganz stark, sich in andere, erstmal in die Kinder, aber damit auch in andere einzufühlen. Ich glaube, das Männerbild hat sich schon sehr verändert. Selbst in der Polizei, in dieser überwiegend immer noch männlich dominierten Organisation, da erlebe ich bezogen auf die letzten 30 Jahre viele Veränderungen. Männer zeigen durchaus eine sehr hohe Sensibilität gegenüber Opfern und sie reflektieren sich auch stärker als früher und sind auch häufiger bereit, selbst Angebote, die ihnen helfen, bestimmte Erfahrungen zu verarbeiten, anzunehmen. Das sind jetzt nicht die riesengroßen Veränderungen. Die Zahlen geben das nicht unbedingt so wieder. Aber wenn ich hinter die Kulissen schaue, wenn ich mit Polizisten spreche, dann merke ich auch, wie groß die Vielfalt von Männlichkeitsbildern ist. Es ist eben nicht nur der Mann als Krieger oder Kämpfer. Wir haben inzwischen auch häufig sogar das andere Extrem. Ich erlebe bei Studierenden, dass sie sich überhaupt nicht mit dieser Rolle identifizieren können, diese staatlich legitimierte Gewalt auszuüben. Sie ziehen es dann lieber vor, in Bereichen zu arbeiten und tätig zu sein als Polizist, in der Präventionsarbeit, im Opferschutz. Es gibt also hier wirklich zahlreiche Beispiele für Veränderungen bezogen auf die Vorstellung von Männlichkeit.
Gibt es auch Polizisten, die Gewalt erfahren haben, die nicht darüber reden, wo es aber gemerkt wird von Kollegen, dass sich derjenige verändert hat?
Ja, diese Männer gibt es auf jeden Fall. Die fressen dann die negativen Erfahrungen so lange in sich rein. Sie wollen eben kein Weichei sein und meinen, es gehöre doch zum Polizistensein einfach dazu, dass man solche Angriffe irgendwie wegsteckt. Man hätte doch schon bei der Wahl des Berufes gewusst, auf was man sich da einlässt. Und wenn sie dann diese negativen Erfahrungen so in sich reinfressen, dann fangen sie wirklich an, sich zu verändern, negativ zu verändern. Sie werden zum Beispiel schneller aggressiv, greifen dann auch zu Verhaltensweisen, die die Kollegen und Kolleginnen drumherum nicht okay finden. Zum Beispiel reagieren sie dann so schnell, unüberlegt, dass sie zu einer Gefahr im Einsatz werden. Oder diese Männer verhalten sich dann auch im kollegialen Umgang irgendwie eigenartig, ziehen sich zurück, sind ganz schnell gekränkt. Und natürlich ist die Selbsthilfe, zum Beispiel durch Alkohol, indem sie versuchen, ihr Problem mit Alkohol zu bewältigen, für die anderen Kollegen auch ein Problem. Dann tauchen auch zunehmend körperliche Probleme ein, die Gesundheit wird angegriffen. Also da merken die anderen schon, da verändert sich was. Und dieser Typ von Mann, der eben keine Hilfe beansprucht, der wird für sich und auch für andere, eben halt für Kollegen und Kolleginnen zum Problem. Und den gibt es ganz natürlich.
Da sind wir ja schon mittendrin in den Symptomen, in den gesundheitlichen Folgen, denn wir reden ja hier über den Männergesundheitsbericht, also von den gesundheitlichen Folgen von Gewalterlebnissen in der Kindheit, in der Jugend, als Erwachsener. Martin Dinges, wie manifestiert sich denn, sagen wir mal, die Gewalterfahrung später in Krankheitssymptomen? Ist da zum Beispiel die Suizidgefährdung höher? Was können Sie uns da berichten aufgrund des Männergesundheitsberichtes?
Meine Mitherausgeberin wäre dafür viel kompetenter als ich, aber ich will es trotzdem versuchen. Erstens mal haben wir bei Gewalterfahrungen, wenn sie wiederholt und wenn sie in der Kindheit schon stattfinden, haben wir sehr langfristige Effekte, die sehr deutlich unterscheiden zwischen Personen, die in der Kindheit Gewalt erfahren haben, welche auch immer im Einzelnen und solchen, die das nicht haben. Da haben Sie bei Herz-Kreislauf-Krankheiten, bei Diabetes 2, bei Depressionen und in etlichen anderen Feldern, gerade auch im Bereich der psychischen Beschwerden, also bis hin zu Psychoseneigung und vieles andere mehr, haben Sie, also Angststörungen und so weiter, haben Sie sehr deutlich erhöhte Zahlen bei Personen, die Gewalt erfahren haben. Man muss das genau angucken, immer, also mehrfach oder einfach und so weiter und in welchem Lebensalter. Das heißt, Gewalt kann lebenslang schwer schädigen. Das ist durchgehend der Fall. Und ich habe Ihnen jetzt schon also die Herz-Kreislauf-Krankheiten genannt und Diabetes gehört auch dazu. Es gibt eine Reihe von stressinduzierten Krankheiten und die Stressniveaus von Menschen mit Gewalterfahrung sind in der Regel höher als die von Menschen mit wenig oder keinen Gewalterfahrungen. Und ein Organismus, der ständig gewissermaßen in erhöhter Alarmbereitschaft ist, denn das meint ja Stress, der verbraucht natürlich auch Kraft, um diese erhöhte Alarmbereitschaft herzustellen, aufrechtzuerhalten und so weiter. Das verkürzt die Lebenserwartung. Also diese Personen haben auch eine geringere Lebenserwartung. Männer werden ja sowieso ungefähr 5 Jahre weniger alt als Frauen. Und im Bereich der Gewaltbetroffenen ist das noch stärker, dieser Punkt. Das sind jetzt nur einige Bereiche. Man kann gerade im Bereich der psychologischen Folgen, kann man sehr genau und sehr differenziert noch abschichten, wie wir das in dem Bericht auch getan haben. Aber Frau Sticher ist ja auch Psychologin.
Ja, ich denke, das Phänomen wäre jetzt auch noch ganz wichtig zu benennen. Die Rolle als Opfer, die Erfahrung, Opfer zu sein, das kann umschlagen. Man wird vom Opfer zum Täter. Man will nicht mehr Opfer sein, sondern identifiziert sich dann eher mit dem Täter, mit der Stärkeposition und wird selbst zum Täter. Das heißt, aus einer Ohnmachtposition wechselt man in eine Stärkeposition. Das ist ein Phänomen, das häufig auftritt, aber auch recht erschreckend ist. Es ist folglich gar nicht so einfach, die Rolle von Opfer und Täter zu trennen, sondern in der Biografie verändert sich das dann durchaus.
Wir reden über den Männergesundheitsbericht, Gewalterfahrung von Jungen und Männern und die Folgen für ihre Gesundheit. Die entscheidende Frage, Marion, ist doch die Prävention.
Ja, die Prävention. Wer möchte von Ihnen dazu etwas sagen?
Also bei der Prävention ist zunächst festzustellen, dass viel zu wenig geschieht. In der Schule gibt es sehr nützliche Projekte oder gab es, die sind zum Teil mittlerweile gestrichen worden, zum Beispiel in Mannheim, weil man dafür keine Gelder mehr aufwenden wollte. Und wenn man sich die Präventionskonzepte anguckt, die es mittlerweile in großer Zahl für Berufsgruppen, Einrichtungen und so weiter gibt, dann kann man durchgehend dort feststellen, dass die nicht für Männer, sondern auf der Basis von Frauenbedarfen und Bedürfnissen gemacht worden sind. Und dann heißt es in der Einleitung, das ist auch irgendwie auf Männer anwendbar. Aber es wird eigentlich nicht einmal danach gefragt, haben denn Jungen und Männer andere Gewalterfahrungen und andere Formen, damit umzugehen. Das
Wir wissen, dass es zu wenig Frauenhäuser gibt. 500 Frauenhäuser. Und für Männer?
Es gibt 12 Gewaltschutzwohnungen für Männer und wichtiger noch ist, dass die Finanzierung der Gewaltschutzwohnungen nicht durch das Gewalthilfegesetz gedeckt ist, sondern eben nur die Einrichtungen, die für Frauen da sind. Die sind sehr notwendig. Es ist gut, dass es die gibt, aber das ist ja kein Grund für Männer, nichts zu tun. Was einen Appell betrifft, ich möchte hier nicht gewissermaßen einfach so wieder einen Appell nach dem Motto machen, Männer, Jungs, ändert euch doch, ist doch ganz einfach, ihr müsst nur anders werden. Das ist die Art, wie das Thema Gesundheit und Männlichkeit oft in der Öffentlichkeit verhandelt wird. Allerdings kann man trotzdem sagen, es ist wichtig, sich die eigenen Gewalterfahrungen einzugestehen und darüber zu sprechen mit Freunden oder Partnern oder wem auch immer und sich gegebenenfalls auch Hilfe zu holen. Das ist der erste Schritt, sich der Dinge bewusst zu werden und sich damit auseinanderzusetzen, der helfen kann, um rauszukommen aus einer schwierigen Situation, die einen ja in ganz unterschiedlicher Weise belasten kann.
Wenn Sie den Bericht auf 3 Kernaussagen reduzieren müssten, welche wären das?
Ich möchte gerne noch ganz kurz was zum Thema Prävention sagen. Herr Dinges hat ja schon gerade angesprochen, dass wir Prävention sehr breit denken müssen. Und gerade hier möchte ich noch etwas ergänzen. Ich finde es ebenfalls extrem wichtig, sehr früh anzufangen und Männern im Erziehungsprozess dabei zu helfen, ihre eigenen negativen Erfahrungen anders zu lösen als durch Aggression oder Gewalt. Wir brauchen Väter, die präsent sind in der Erziehung und die dann auch mit den Müttern zusammen ihre Rolle und ihr Verhalten im Erziehungsprozess reflektieren. In allen Einrichtungen, egal wo man hinschaut, braucht man im Prozess die Förderung von Sensibilität und das muss durch Strukturen geschehen, die Raum dafür geben, das eigene Selbstverständnis im Alltag zu reflektieren. Ich würde gerne auch noch mal auf die Polizei Bezug nehmen. Wenn Polizisten lernen, nach Einsätzen ihr eigenes Verhalten zu reflektieren, zu schauen, wo habe ich mich nicht situativ angemessen verhalten, wenn hier ein Spielraum gegeben wird, darüber nachzudenken, dann setzt auch im beruflichen Kontext Sensibilisierung und Lernen ein. Und das ist für mich auch bezogen auf das Buch extrem wichtig. Wir müssen uns weiterentwickeln und das in der gesamten Gesellschaft. Das Verständnis, das Männer von sich haben und das Frauen von sich haben, sind einfach stark aufeinander bezogen. Und das kann letztendlich nur ein gemeinsamer Entwicklungsprozess sein.
Und das Buch können Sie, meine Damen und Herren, selbstverständlich über die Stiftung Männergesundheit beziehen oder in jeder Buchhandlung. Das ist nämlich der 6. Männergesundheitsbericht. Aber Herr Dinges, jetzt kommt die Herausforderung schlagzeilenhaft für die Zeitung, für die Boulevardpresse. 3 Kernthesen aus diesem Bericht, um die Neugier auch der Zuhörer und der Zuhörerinnen hier zu wecken.
Die gute Nachricht, Männer ändern sich und reflektieren immer mehr über Gewalt und sind auch bereit, sie niederschwellig mitzuteilen, zum Beispiel beim Gewalthilfetelefon. Die zweite Nachricht, es muss endlich darauf geachtet werden, wie viel Gewalt Jungen und Männer erfahren und das muss in den Geschlechterdiskurs dieser Republik eingehen, statt dass immer so getan wird, als gäbe es keine Verletzbarkeit von Männern. Und drittens, die deutsche Politik sollte aufhören, Studien zu machen, in denen vielmehr die Frauenseite viel großzügiger bedacht wird und viel weniger die Männerseite, sondern sie sollte genau wie in Österreich und in der Schweiz endlich anfangen, geschlechterparitätische Studien zu machen, in denen die Betroffenheiten von beiden Seiten und dann auch meinetwegen anderer Geschlechter, wenn man welche denn findet, auch angemessen beachtet werden, statt weiterhin sehr ungleichgewichtig die Dinge zu thematisieren. Wenn man sich die Datensammlung anguckt des Instituts für Menschenrechte, dann kann man da schon sehen, für die nächsten 10, 15 Jahre ist bereits vorgesorgt, dass da weiterhin schwerpunktmäßig die Männer nicht beachtet werden.
Sagt Martin Dinges, Professor für Neurogeschichte und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates der Stiftung Männergesundheit, Mitherausgeber dieses letzten 6. Männergesundheitsberichtes. Und er war Gast unseres Podcastes zusammen mit Professor Brigitta Sticher, die Professorin für Psychologie und Führungswissenschaften ist. Und das war unser heutiger Podcast.
Männergesundheit ist auch Frauensache.
Mit
Marion Urich-Lammersen
und Burkhard Birke.